Ja, vielen Dank, César Padilla, für diesen Aufriss der Probleme, die der Bergbau in Lateinamerika mit sich bringt. Eine kurze Zusammenfassung. Wir werden nachher in den Länderblöcken jetzt gleich anschließend der Block zu Peru und Kupfer und nach der Pause dann Kohle in Kolumbien noch mehr von diesen Problemen hören. Deshalb öffnen wir jetzt kurz den Raum für eine Fragerunde. Wir haben dafür 15 Minuten. Sie können Fragen an unsere Referenten stellen. Wenn Sie eine Frage haben, dann bitte ich um Handzeichen und diejenigen, die sich zu Wort melden, bitte kurz sagen, ihren Namen, vielleicht ganz kurz von welcher Institution, Partei oder Firma Sie kommen. Und die, die Deutsch sprechen, möchten das bitte auf Deutsch tun, die Frage stellen, auch wenn sie Spanisch beherrschen, weil das für unsere Übersetzerinnen einfacher ist, wenn wir die Sprache nicht ständig wechseln. Ja, damit haben Sie das Wort. Fragen an unsere beiden unsere Referentin und unseren Referenten. Der Raum ist offen für Ihre Fragen. Ja, da gibt es ein Handzeichen da. Wir sammeln mal 4, 5 Fragen und geben dann das Wort an die Referenten. Ja.
Mein Name ist Christine Glissenbauer. Ich bin von Pax Christi und von Colco. Meine Frage an César ist, wie ist es denn möglich, die Regierungen in den Ländern Lateinamerikas sind ja nicht dumm, die wissen ja, worum es geht, die wissen, die hören ja immer wieder die Klagen ihrer Bevölkerung und der Leute im Lande, was los ist. Wie ist es möglich, dass da nicht wirkliche Institutionen gegründet werden oder Dinge getan werden, um die Multinationalen in Schranken zu verweisen und sie an Gesetze zu binden, die sie einzuhalten haben?
Winfried Hansch von der Alexander von Humboldt-Gesellschaft, eine Frage an Frau Fuhr. Wie groß ist eigentlich die Abhängigkeit Europas oder besser noch Deutschland nur von dem Rohstoffvorkommen in Lateinamerika? Denn es ist ja nicht nur Kohle und Kupfer, sondern auch noch Eisenerz und einige andere. Wie stark sind überhaupt diese Abhängigkeit? Kann man da vielleicht ein paar Zahlen geben auf den verschiedenen Gebieten?
Sí, uno de los problemas es que el 1% que maneja las transnacionales y la clase política en esa región controla el 99% que está abajo y no puede decidir. En cuanto a los derechos humanos, porque el conferencista decía que se ha mejorado la situación de derechos humanos, que ya no es problema, pero resulta que en Centroamérica y en Colombia sí es un gran problema, sigue siendo un gran problema. En los últimos años han sido asesinados miles de sindicalistas, de campesinos que han sido desplazados, 4 millones de campesinos desplazados. Ahora la situación tiende a mejorar, pero la reinserción de los paramilitares generó un nuevo producto que son las BACRIM, que son bandas criminales, pero que siguen siendo sucesoras del paramilitarismo y siguen estando al servicio del latifundismo regional y de las transnacionales. Entonces, el problema no se ha solucionado y la clase política, ese 1% que maneja el país desde hace 150 años, pues claro, está secuestrada como aquí la clase política por el sector financiero. Resulta que hace años hay un problema de finanzas en Europa, pero los que toman las medidas, los consejeros de las medidas están sentados en Frankfurt. Entonces, sigue el amarrón y no puede haber soluciones. Algo así es en Colombia.
Mona Bricke von der Anti-Kohle-Kampagne der Klimaallianz. Ich hätte eine sehr grundsätzliche Frage vielleicht an beide, nämlich die Frage, inwiefern ist innerhalb unseres bestehenden ökonomischen Systems und der Gesetzgebung des ständigen ökonomischen Wachstums diese Situation überhaupt veränderbar? Wie sehen Sie das? Würden Sie sagen, es ist nötig, da ganz grundsätzliche strukturelle Veränderungen vorzunehmen, um überhaupt da was ändern zu können? Oder würden Sie sagen, im bestehenden System lassen sich auch so maßgebliche Veränderungen vornehmen, dass das Sinn macht?
Ja, hallo, Anna Kemmlein aus dem Büro von Thiele Hoppe im Bundestag. Ich hätte einmal eine Frage an Lilly, und zwar sowohl in Bezug auf die Rohstoffstrategien, so wie es sie gibt, als auch in Bezug auf den Entwurf einer alternativen europäischen Rohstoffpolitik, und zwar das Thema Wertschöpfungsketten vor Ort. Ob das Thema auftaucht, wenn ja, in welcher Stärke, und vielleicht auch im Zusammenhang dazu, diese flankierende EZ, welche Vorstellungen darüber in den Strategien existiert und ob das vielleicht auch was mit den Wertschöpfungsketten zu tun hat. Und eine Frage an Herrn Ormenio, ob er ein paar Worte dazu sagen kann, ob sich die neuen Konzepte des Buen Vivir in Peru auf das, was er geschildert hat, irgendwie ausgewirkt haben. Danke.
Ja, mein Name ist Rainer Lucht, ich bin Mitglied der Kampagne Bergbau Peru. Ich habe zwei Fragen, eine Frage an Frau Fuhr. Es sind nur zwei Länder angesprochen werden. Ist interessant, es ist ja auch, wenn man es auf die Green Economy anspricht, ist ja ein Metall, was ganz interessant wird, ist Lithium, sowohl in Bolivien als auch in Chile abgebaut wird. Wird eine strategische Bedeutung bekommen für die ganzen Elektroautos. Also wie wird man damit umgehen? Ja, was für eine Politik wird man da machen? Zweite Frage an Herrn Padillo. Mein Eindruck, es wurde ja schon angeschnitten, wie die Regierung sich beeinflussen lassen auf allen Ebenen. Gleichzeitig wird gesprochen von freier Wirtschaft, freiem Wettbewerb. Mein Eindruck oder was ich bekomme, dass eine wahnsinnige Korruption stattfindet auf allen Ebenen, um die Politik einzukaufen. Das ist das wesentliche Mittel, um in diesen Regierungen und in diesen Ländern Fuß zu fassen. Welche Rolle spielt die Korruption? Welche Transparenz gibt es da überhaupt? Was an Mitteln fließt von den Bergbaukonzernen zu all den Parteien und Politikern? Danke.
Wir machen noch eine Wortmeldung da und dann schließen wir die Fragerunde.
Wolfgang Pomsen, eine Frage an Cesar. Ich bin Journalist von der Jungen Welt und Telepolis. Lateinamerika hat ja in letzter Zeit einen Aufschwung der sozialen Bewegung und auch der linken Strömung, sage ich mal, erlebt. Es sind verschiedene linksnationalistische Regierungen dran gekommen. Welchen Unterschied macht das eigentlich? Gibt es tatsächlich eine Alternative der Linken? Oder ist das, was man in Brasilien erlebt, nämlich dass Vale oder auch Petrobras ja selbst zu den großen Akteuren in Lateinamerika gehören und sich offensichtlich auch nicht besser verhalten, ist das die Regel oder die Ausnahme?
Okay, dann geben wir das Wort zunächst an Lilly Fuhr und anschließend dann an Cesar Padilla für die Beantwortung.
Ja, erstmal danke für die vielen Fragen. Ich versuche das jetzt ganz kurz der Reihe nach. Genau, Zahlen, Überblick ganz aller Lateinamerika habe ich nicht. Gibt es bestimmt Leute hier irgendwo, die das noch besser haben. Vielleicht können die sich auch noch mal melden. Ist aber so, dass Deutschland und Europa in fast allen wichtigen Rohstoffen zu einem Großteil, wenn nicht komplett, auf Import angewiesen ist. Also wir haben das alles nicht vor der Haustür. So. Also diese Abhängigkeit ist ganz, ganz bedeutend. Die genauen Zahlen kann ich leider nicht geben für Lateinamerika zu den einzelnen Rohstoffen. Zu Mona Brickes Frage finde ich eine ganz spannende. Also inwieweit können wir innerhalb des ökonomischen Systems sinnvolle Veränderungen erreichen oder müssen wir das komplette Wachstumsmodell umbauen? Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, eigentlich brauchen wir dann komplett Umbau, denn wir setzen auch mit grünen Technologien und auch mit noch so viel Effizienz und Recycling letztlich auf endliche Rohstoffe und auf ein Wachstum, genau auch diese Industriezweige. Also wir werden nicht für jeden Erdenbürger und jede Erdenbürgerin ein Elektroauto bauen können. Und auch nicht für jeden das eigene Windrad. Also gleichzeitig gibt es da massive Effizienz- und Recyclingpotenziale, was man als eine Revolution bezeichnen könnte, wenn wir das umsetzen. Ich glaube aber, dass es auch auf einer kleineren Ebene sinnvolle Maßnahmen innerhalb des Systems gibt und die Verregulierung von Transparenz, eine verbindliche Rechenschaftspflicht der Konzerne darüber, was sie zahlen, auf einer Länderebene und auf einer Projektebene, das, was in den USA jetzt umgesetzt wird. Das ist meiner Meinung nach innerhalb des Systems ein ganz entscheidender Schritt, den wir auch in Europa umsetzen müssen. Anna Kämmlein zu den Wertschöpfungsketten. Das taucht in den Strategien nicht wirklich in den politischen Maßnahmen ganz explizit auf, aber natürlich in der Debatte, wie wir eine veränderte Rohstoffpolitik machen können, schon. Denn da ist klar, dass es nicht genügt, nur auf die Einnahmeseite zu schauen oder nur auf den Abbau, sondern dass wir die kompletten Wertschöpfungsketten in den Blick nehmen müssen. Und Transparenz wäre da eben ein erster Schritt. Aber es gibt auch Leute, die über konkrete Zertifizierungsmechanismen von Wertschöpfungsketten nachdenken. Flankierende Rolle der EZ. Damit ist gemeint, dass Deutschland sich zum Beispiel innerhalb einer bilateralen Rohstoffpartnerschaft mit einem Land Zugang zu den Rohstoffquellen sichert und aber technische Zusammenarbeit anbietet, um zum Beispiel Fachkräfte auszubilden oder die Umweltstandards zu erhöhen und dadurch der EZ eine flankierende Rolle dieser Rohstoffsicherungsmaßnahme zukommt. Zu Lithium in Bolivien und Chile ist, glaube ich, gerade für Bolivien ein ganz, ganz spannendes Thema, eben weil die so viel haben und da ein alternatives Modell umsetzen wollen. Ich glaube nicht, dass Europa oder dass Deutschland eine Antwort hat, wie sie damit umgehen. Also da sind sie im Prinzip erstmal ohne konkrete Antwort. Ich glaube, dass Lithium schon ein zentraler strategischer Rohstoff ist, der genau da jetzt reinspielt, dass da diese Strategien entstehen und wie gehen wir damit anders um. Aber ich glaube, es gibt jetzt nicht die Idee, schon die alternative Rohstoffpartnerschaft mit Bolivien umzusetzen, um faires Lithium nach Deutschland zu importieren. Und das wäre auch wieder so eine Einzelmaßnahme, die letztlich strukturell im System dann doch wieder relativ wenig ändern würde.